scheinbar ausreichen. Und warum sind diese Fragen wichtig, ob uns das zerstören kann? Weil die Antwort, die wir darauf geben, bestimmt, wie wir uns in so einer Krisensituation verhalten. Ne? Also entweder wir verhalten uns wie ein Tier, was einfach nur alles zusammenrafft, was es kriegen kann und sein eigenes Leben schützt, weil es gibt ja sonst keine Zukunftsperspektive, es gibt ja nur das Leben und da muss ich alles zusammenraffen, was ich kriege und ich muss jeden attackieren, der es mir nimmt. Das könnte eine Gruppe sein. Oder du bist besonnen. Ja? Du verlierst deinen Verstand nicht und du wirst nicht zu einem Tier oder du degradierst dich nicht dazu. Du hast andere Menschen im Blick, bist rücksichtsvoll, bist freigebig, gastfreundlich, immer noch herzlich. Das heißt nicht, dass du nicht traurig bist um Dinge oder Menschen, die du verloren hast, aber du bist doch irgendwie fröhlich. Ne? Nicht rumspringend happy, aber fröhlich, weil du eine andere Hoffnungsperspektive hast. Und was wir so anerkennen müssen, ist, dass genau das hier, was auf dem Bild zu sehen ist, das gilt. Ne? Unser Weltbild und unsere Bewertungsmuster, was wir als wertvoll, erstrebenswert sehen und was nicht, das verursacht oder bedingt unser Verhalten, was wir haben. Ne? Und das läuft automatisch. Ja? Unser Weltbild, das kommt einfach dann, wenn sowas auf uns zukommt, so eine Krisensituation. Und deswegen ist Weltbildformung, die dann in Verhaltensprägung mündet, eine ganz wichtige Aufgabe, die wir hier in der Gemeinde haben, die wir jeder Christ hat. Ja? Ob er alt ist oder jünger, ob er länger im Glauben steht oder kürzer. Und das ist Jüngerschaft und die beginnt für uns Christen immer im Wort Gottes. Und deshalb schauen wir nach diesen Dingen jetzt natürlich daran, wo wir hinschauen müssen, nämlich in das Wort Gottes, was Gott uns nämlich sagt über unsere Ängste von Zerstörung unseres Lebens. Ob es Menschen gibt, auch in der Bibel, wo Gott an ihnen gewirkt hat und was für ein Weltbild sie hatten und ob das, was wir da lesen, auf uns irgendwie anwendbar ist, heute in 2020. Und mein Predigttext heute, der steht im Philipperbrief, Kapitel 3, Verse 20 und 21. Ihr könnt gerne aufschlagen, wenn ihr wollt. Ich werfe es aber auch hier vorne an. Philipperbrief, Kapitel 3, Verse 20 und 21. Dort steht Folgendes. Paulus schreibt es an die Gemeinde in Philippi. Doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unablässig unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Er wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, mit der er sich alle Dinge unterwerfen kann und auch wird. Und ich habe euch für diese Predigt drei Punkte mitgebracht. Erster Punkt, richte deinen Fokus darauf, wo du als Christ wirklich hingehörst und wo nicht. Zweiter Punkt, richte deinen Fokus darauf, dass Christus deine wirkliche Heimat regiert und wie du ihn hier in der Ferne repräsentierst. Und dritter Punkt, richte deinen Fokus darauf, was mit dir geschehen wird, wenn dein vergängliches Leben hier in der Ferne endet. Schauen wir uns mal den ersten an. Das Erste, was dir auffällt in diesem Text, ist, dass Paulus an die Philipper etwas schreibt von einem Bürgerrecht im Himmel. Ja? Und dieser Begriff des Bürgerrechts, das mögen wir. Ich glaube, wir Deutschen, wir mögen gern irgendwie Rechte, Gesetze und Verordnungen. Ne? Da haben wir ja so irgendwie unseren Lieblingspunkt gefunden, ne? So Formulare ausfüllen und sowas. Ne? Das ist so typisch deutsch, glaube ich. Ja? Alles schön ordentlich. Aber das meint Paulus nicht. Paulus meint, dass Christen umherziehende Fremdbürger in dieser Welt sind. Ja? Und das meint nicht nur er mit diesem Wort des Bürgerrechts oder das, was das Bürgerrecht bedeutet. Das sagt uns auch die ganze Bibel. Zum Beispiel sagt uns der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 11, dass wir Christen Beisassen, Fremdlinge oder man könnte auch sagen Exilanten sind. Ja? Exil im Sinne von nicht von jemandem, wo wir eigentlich hingehören, ausgestoßen, sondern in einem Exilzustand leben, wo wir etwas tun sollen. Ne? Also nicht, dass wir nicht mehr zu dem, wo wir herkommen, dazugehören, sondern wir sind hier strategisch platziert. Jesus hat selber gebetet und hat in seinem Abschlussgebet an die Jünger gesagt, sie, also die Jünger, sind in der Welt, aber nicht von der Welt, genauso wie ich auch nicht von der Welt bin. Also Jesus hat schon gesagt, diese Zugehörigkeit, die wir hier haben, steht in einem Kontrast zu diesem Himmelsbürgerrecht. Und Jesus hat auch ganz deutlich gesagt, dass man dieses Himmelsbürgerrecht nicht erkennen kann, außer man ist von Neuem geboren. Johannes 3. Wer nicht neu geboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Ja, was heißt dieses Bürgerrecht noch? Für die Philipper war das ganz spannend. Die wussten nämlich, wie das abläuft. Ja? Jesus hatte mal gesagt, dass er gekommen ist, sein Leben hinzugeben als Lösegeld, also als Bezahlung für viele, die er damit erkauft. Und wieder der Apostel Petrus hat gesagt, dass Jesus das gemacht hat, damit er uns in eine Position bringt, wo wir bei Gott sein können. Jesus hat ein für alle Mal gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führen kann. Also, was heißt dieses Bürgerrecht? Das heißt so viel, wir haben eine Heimat und wir haben eine Gemeinschaft. Und die Zugehörigkeit zu diesem Heimatland, die wird durch Geburt erlangt und durch Kaufen. Und das ist das, was Paulus den Philippern sagt. Ihr seid neu geboren, wenn ihr an Jesus glaubt, und ihr seid von ihm gekauft. Ihr kennt das. So seid ihr auch Bürger dieser Stadt Philippi geworden. Und eigentlich ist dieses Wort Recht gar nicht so richtig, denn eigentlich ist es kein Bürgerrecht, sondern es ist ein Privileg. Es ist ja ein Geschenk von Gott. Das hat sich ja keiner von uns verdient. Und das Privileg besteht darin, dass man in eine Gemeinschaft hineingeboren und gekauft worden ist, nämlich in die Gemeinschaft mit dem Herrscher dieses Heimatlandes und in die Gemeinschaft mit anderen Bürgern dieses Heimatlandes. Und nach diesen paar Textstellen ist meine Frage an dich heute Morgen, ist dir bewusst, dass dein Leben hier auf der Erde als Christ eigentlich ein Fremdbürgerleben ist? Deutschland ist nicht dein wirkliches Zuhause, auch wenn du hier wohnst und auch Staatsbürger dieses Landes bist. Und darum, das ist eigentlich die Schlussfolgerung daraus, richten sich Christen in dieser Welt auch nicht ein wie die Made im Speck. Denn wir wissen, dass alle menschengemachten Vorzüge, die in dieser Welt gelten, Gnadengeschenke von Gott sind, weil er fürsorglich ist. Ja? Jesus hat selber gesagt, der Vater lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5. So, und warum macht Gott das? Warum macht Gott uns neu? Warum gebiert er uns neu? Warum erkauft er uns? Es hat einen Zweck. Die neugeborenen und erkauften Himmelsbürger sollen sich in dieser fremden Welt, in der sie leben, dem Vater als würdig erweisen. Ne? Das sagt Jesus auch. Er sagt, Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Ja? Und die Menschen sollen unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel auch anbeten, genauso wie wir. Also unser Leben hier als Fremdbürger soll eine Einladung sein. So, und jetzt natürlich auch die spannende Frage, wie geht das denn, wenn Gott das will, dass wir im Exil ihm würdig leben, wie schaffen wir das? Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Richte deinen Fokus darauf, dass Christus deine wirkliche Heimat regiert und wie du ihn hier in der Ferne repräsentierst. In diesem Vers 20, doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel, da ist so ein kleines Wörtchen drin und das macht sehr viel aus, wenn man drüber nachdenkt. Nämlich dieses, das Wort doch am Anfang. Warum steht dieses Wort da? Naja, doch soll einen Kontrast machen. Also einen Kontrast zwischen dem, was wir in Vers 20 und 21 lesen und dem, was vorher geschrieben war. Also Paulus macht mit dem Wort doch einen Kontrast, aber zu wem? Und deswegen muss man sich die Verse vorher anschauen. Nämlich 17 bis 19. Da schreibt Paulus, nehmt mich, also an die Philipper, alle gemeinsam als Vorbild, Geschwister, und lernt auch von denen, die unserem Beispiel folgen. Also er sagt, Leute, es gibt Menschen wie mich, die sollt ihr nachahmen. Und jetzt kommt der Kontrast. Denn es gibt viele, von denen ich euch schon oft gewarnt habe und jetzt unter Tränen für sie wiederholen muss, durch ihr Verhalten zeigen sie, dass sie Feinde vom Kreuz des Christus sind. Sie werden im Verderben enden, denn ihr Bauch ist ihr Gott und sie sind stolz auf das, was ihre Schande ist. Sie denken nur an die irdischen Dinge. Das ist der Kontrast. Wir haben also zwei Gruppen in der Gemeinde von Philippi und zwei Gruppen von spirituell verirrten Menschen. Und die Theologen nennen die manchmal so ein bisschen gestelzt die Sensualisten und die Judaisierer. Ich versuche es mal so ein bisschen runterzubrechen, was das bedeutet. Wir haben zwei Gruppen, die haben erstmal eine vollkommene Übereinstimmung mit den Bewertungskriterien des Exils und nicht des Heimatlandes. Und das macht sie zu Feinden des Kreuzes und somit zu Feinden Gottes, dem sie fälschlicherweise immer noch meinen anzugehören. Sie sehen sich also selbst als Himmelsbürger, sind es aber eben gerade deshalb nicht, weil sie in weltlichen Dingen gefangen sind. Und der Apostel Petrus hat es auch geschrieben, ihre scheinbare Freiheit nutzen sie als Deckmantel für ihre Ungerechtigkeit, das heißt ihre Nichtübereinstimmung mit den Regeln oder den Dingen, die im Heimatland wertvoll sind, um eben damit ihre Genüsse oder ihren Genüssen zu frönen. Den Sensualisten ging es sozusagen darum, oder man könnte sagen, ein Sensualist ist jemand, der mag seine Besitztümer, sein Geld, seinen Genuss, seine Urlaube, seine Entspannung, eben das gute Leben. Also 100% die Privilegien der Gotteskindschaft hier auskosten, obwohl das Reich Gottes noch nicht vollständig hier ist. Und dabei vergessen diese Leute, dass sie eben Pflichten haben. Sie müssen sich hier, wie Jesus gesagt hat, würdig erweisen gegenüber dem Vater im Himmel. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe, die Judaisierer, die kennen wir, glaube ich, auch in Deutschland immer mehr. Das sind Leute, die eben durch Aufstellen und rigoroses Einhalten immer neuer Regeln und Vorschriften, ihren ethisch-moralischen Tugenden, sich gerne höher stellen wollen als andere. Ja? Und höher heißt, dass man klüger ist, dass man willensstärker ist, dass man doch aufgeklärter, sozial verantwortlicher und eigentlich auch im Kern sauberer, also geistlich weniger schmutzig ist als jemand anderes. Aber diese Leute vergessen, dass in ihrer eigenen Sündhaftigkeit sie eben eine riesige Nichtübereinstimmung gegenüber einem vollkommen fehlerfreien Gott haben. Die Judaisierer in der Gemeinde in Philippi haben im Vertrauen, dass Jesus alles Nötige gemacht hat, um sie mit Gott zu versöhnen, zwar angefangen, aber diesen Weg haben sie verlassen und wollen die Heiligung, also den Rest bis zum Ende ihres Lebens, gottähnlich werdens, eigenmächtig im Fleisch, dem alten Menschen, der Gott nicht gefallen kann, beenden. Das hat Paulus auch zu anderen Gemeinden geschrieben. Ja. Es ist so ein bisschen, eigentlich sind es zwei Gruppen, wenn man das Gleichnis vom verlorenen Sohn kennt, die genau da drin vorkommen. Ne? Der Sensualist ist der Sohn, der sagt, Vater, du bist mir eigentlich wurscht, egal, gib mir mein Erbe, ich verprass das jetzt. Ne? Und haut ab. Und der Judaisierer, das ist der, der eigentlich immer brav zu Hause geblieben ist. Und dann aber, wenn der Sohn wieder aufgenommen wird, sagt, also ich habe mich immer an alle Regeln gehalten und du hast mir nie ein Böcklein auch nur gegeben, damit ich mit meinen Freunden eine Party feiere. Und diesem, deinen Sohn, dem schlachtest du das große Mastkalb. Ne? Eigentlich ist das alles in den Erzählungen von Jesus schon da, dass es diese Gruppen geben wird. Und die gab es in Philippi und wahrscheinlich gibt es sie auch bei uns. Und das Spannende ist aber, Paulus verdammt diese Leute nicht. Er ist traurig um sie. Er sagt, die sind wirklich verwirrt und verirrt. Er muss unter Tränen sagen, dass diese Leute in ihr Verderben laufen, ohne es zu merken, weil Gott sein oder wenn Gott sein Reich vollständig hier auf der Erde aufrichten wird, wenn er alle richtet, so wie er gesagt hat. Also das ist der Kontrast, den Paulus mit diesem Wort doch in dem Vers 20 aufzeigt. Und deshalb meine Frage heute, und ich möchte sie sehr mutig stellen, welche ist deine und meine Gruppe, zu der du heute Morgen gehörst? Sensualist, Judaisierer, verlorener Sohn, der vom Vater wegläuft und sein Erbe im Genuss verprasst, anderer verlorener Sohn, der immer alle Regeln einhält, weil er eigentlich auch nur auf die Dinge scharf ist, die der Vater gibt oder das Ansehen, was man im Haus des Vaters bekommen kann? Oder bist du und ich echte Christ, der unablässig auf die Wiederkunft des Herrn wartet und nach den Maßstäben des Himmelsbürgertums, das ist dieses Wort Politeuma, ne, den Maßstäben des Himmelsbürgertums lebt, egal wie gut oder schlecht die Lebenssituation ist. Leben wir so, leben wir so, dass man uns ansieht, und zwar immer stärker, vor allem dann, wenn wir uns unbeobachtet fühlen, dass wir Kinder und Bürger in Gottes Reich sind, weil wir ihn lieben und nicht, weil wir die Dinge tun müssen, die er von uns will. Und da ist wichtig zu wissen, was sagen Leute aus unserer Gemeinde über uns, aus unserer Hausgruppe, aus unseren Zweierschaften. Wenn die dein Leben anschauen, ja, bist du immer mehr Himmelsbürger, ne, eine aufsteigende Himmelsbürgerleiter in der Heiligung, oder ist Stagnation in Weltlichkeit? Und deswegen meine Ermutigung, wir sollten uns jemanden suchen, der eben nicht zu unserer normalen Freundes-, Interessengruppe oder sonst was gehört oder genauso gut Instrumente spielt oder gerne Bücher liest wie wir, am besten noch dieselben oder auch demselben Altersprofil entspricht, sondern jemand ganz anderes, der in einer Zweierschaft unser Leben evaluieren darf und genau das bewerten darf. Das sagt die Bibel auch, prüft, ob ihr im Glauben steht. Und prüft geht nicht selbst, prüft geht immer nur gegenseitig. Und vielleicht, lasst es auch eine Ermutigung sein zu diesem zweiten Punkt, ist genau die Person, die dich am meisten nervt, genau die, die du mal auf dein Leben schauen lassen solltest. Ja? Also so einen, den du richtig nicht ausstehen kannst. Vielleicht ist es mal angebracht, in Demut hinzugehen und zu sagen, hey, eigentlich kann ich dich nicht leiden, aber vielleicht sollten wir mal versuchen, eine Zweierschaft anzufangen. Ja? Ne? Weil vielleicht siehst du was an mir, was ich nicht sehe, meinen blinden Fleck, und vielleicht sehe ich was an dir, was du nicht siehst, deinen blinden Fleck. So, ich habe schon die eine Folie gezeigt, die ist mir auch sehr wichtig. Ich möchte eine Warnung aussprechen, und zwar, weil ich das auch in meinem Arbeitsumfeld oder in meinem Familienumfeld immer häufiger gesehen habe, und ich möchte es sehr deutlich sagen. Ein wirklicher Christ kann kein säkularpolitischer Aktivist sein. Was meine ich damit? Das ist eigentlich einfach. Die Bibel, die Gottes Wort ist, gibt keinerlei Erlaubnis dazu, dass Christen im Jahr 2020 sich öffentlichen, entweder friedlichen oder auch militanten Demonstrationen oder Protesten oder Aufständen anschließen gegen die Regierung, gegen Corona-Maßnahmen, gegen Beschränkungen von menschengemachten Grundrechten, die in der Himmelsbürgerschaft gar nichts mehr gelten. Gegen die sogenannte Klimakatastrophe oder gegen systemischen Rassismus in Deutschland oder was auch immer. Das heißt nicht, dass diese Dinge nicht real sind und schlimm, aber die Bibel erlaubt uns nicht, Aktivisten zu sein. Als echter Christ und Fremdbürger in dieser Welt bist du und ich, gerade weil wir Christus als unseren größten Schatz lieb haben, verpflichtet, unsere Feinde persönlich aktiv zu lieben, für diejenigen persönlich aktiv zu bitten, die uns verfolgen, damit sie den Vater im Himmel ebenfalls erkennen können. Durch persönliche, liebende, aktive Teilung unseres Lebens mit benachteiligten Menschen dazu beizutragen, dass, und so schreibt es Amos, dass das Recht wie die Wasser strömt und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Du und ich, wir sind verpflichtet, mit anderen in Frieden zu leben und dabei alle Geduld, Vergebung, Güte aufzuwenden, die uns der Heilige Geist bereitstellen wird, wenn wir es brauchen. Wir sind verpflichtet, unseren Vater im Himmel zu bitten, dass wir nicht in Versuchung geführt werden, unsere eigene Rechtfertigung, Gerechtigkeit aufzurichten, sondern wir sollen seine Erlösung von dem Bösen nach seinem Zeitplan erwarten. Als echter Christ bist du und bin ich verpflichtet, persönlich aktiv in Buße zu leben und anderen die Möglichkeit zuzugestehen, Buße zu tun und sich vom bösen Weg zu Gott zu bekehren. Das Unterstützen von Aktivistengruppen oder politischen Parteien, die selektiv gewählte sogenannte Gerechtigkeit in einigen wenigen Aspekten umsetzen wollen, egal wie gut die sind und egal wie lange sie in den Echokammern der Medien, die du konsumierst, wiederholt werden, das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, wie korrumpiert unsere Gesellschaft wirklich ist. Uns ist nämlich die komplette Gerechtigkeit eigentlich schnell egal, sondern wir hätten gern etwas von der Gerechtigkeit, die zu einem Stamm führt. Das ist die große Gefahr, wenn wir Aktivisten werden, weil das ist der Trend, den wir in der Welt sehen. Es gibt eine Stammesbildung, eine Tribalisierung in unserer westlichen Gesellschaft. Es gibt für Christen keine soziale Gerechtigkeit ohne vorherige Rechtfertigung des Einzelnen vor Gott durch das Erlösungswerk von Jesus Christus. Und das kriegt man nur im Glauben. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das sagt der Hebräerbrief. Das Evangelium bietet etwas viel Besseres als politischen Aktivismus. Im Galaterbrief steht: Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Das ist ein Bild für dieses neue Menschsein. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Die Zugehörigkeit einer Religion ist im Christentum keine Begründung dafür, einen Stamm zu bilden. Du kannst zu Jesus adoptiert werden vom Vater im Himmel. Es ist egal, ob du Sklave, Freier, ob du Beamter oder Selbstständiger bist. Ja? Egal, was dein Job ist, egal, wie viel Geld du machst. Es ist egal, ob unsere Gesellschaft lange, lange Männer bevorzugt hat und Frauen irgendwie an den Herd gefesselt. Es ist auch egal, ob diese Bewertung richtig oder falsch oder überspitzt ist, denn im Glauben an Jesus können wir alle gemeinsam eins sein. Also warum kann ein wirklicher Christ kein säkularpolitischer Aktivist sein? Wir sind zu viel mehr berufen als das. Das Aktivismusleben, das ist hier unten. Christen sind hierher berufen, ja, zu dem, was oben ist, wo Christus ist. Und alles andere, das in Kirchengebäuden und von Kanzeln in Deutschland allsonntäglich gepredigt wird und in irgendwelchen Gemeindetreffs oder sonst was anders gesagt wird als das, ist ein machtloses, irrlehrerisches Sozialscheinevangelium der Welt, dem sein Kern von Generationen von ungläubigen Theologen geraubt und wegerklärt worden ist, weil sie sich des Kreuzes Christi schämen. Ja? Warum legt ein großer oberer Würdenträger einer Amtskirche in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem sein Kreuz ab? Und wenn er gefragt wird, warum er das tut, sagt er: Ich bin nur tolerant. Das ist keine Toleranz. Das ist Angst. Das ist Kreuzesfurcht. Also, richte deinen Fokus darauf, wo du als Christ wirklich hingehörst und wo nicht, nämlich in den Himmel und nicht hierher. Richte deinen Fokus darauf, dass Christus deine wirkliche Heimat regiert und wie du ihn hier in der Ferne repräsentierst, mit sehr hohen Maßstäben, die Gott an uns legt, aber nicht ohne uns Kraft zu geben, das auch zu machen. Und der dritte Punkt, richte deinen Fokus darauf, was mit dir geschehen wird, wenn dein vergängliches Leben hier in der Ferne endet. Das hier, das mit dem Wort doch, das war die erste Auffälligkeit in dem Vers 20, aber es gibt noch eine zweite. Nämlich, Paulus schreibt auch, wir erwarten unseren Retter und Herrn. Retter vor was, könnten wir jetzt fragen. Ne? Also er betont genau das. Und wir sehen das, was rettungsbedürftig ist im Vers 21, nämlich er, Jesus, wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, mit der er sich alle Dinge unterwerfen kann und wird. Ich sage es kurz, klar und deutlich. Es kommt irgendwann die Zeit in unserem Leben, wenn wir der Realität nicht mehr ausweichen können, dass unser Körper armselig, vergänglich, niedrig und zerstörbar ist. Mir geht es körperlich sehr gut, aber seit 8 Jahren sehe ich auch, dass ich graue Haare habe. Seit 3 Jahren brauche ich eine Brille. Ja? Mein äußerer Mensch, der biologische Körper, vergeht. Es kommt in vielen Menschenleben auch die Zeit, in der man auch die sogenannten noetischen Effekte von Sünde erkennt. Was ist es? Noetische Effekte der Sünde heißt, unsere Gehirne, unser Denken, unsere Bewertungsmuster, unsere Heuristiken, unser Weltbild ist durch die Sünde in einer Art und Weise durchseucht, das hätte man nicht für möglich gehalten. Ich habe am Anfang von meinen Freunden und meiner Familie erzählt, ihre Gesundheit ist durch Covid-19 plötzlich weg. Die Gehirnchemie ist auf einen Schlag von Ordnung in Durcheinander, in Chaos gestürzt oder das Leben ist komplett weg. Was haben die Apostel gemacht? Wir lesen in Apostelgeschichte 14, die Apostel stärkten überall die Herzen der Jünger und ermahnten sie zum festen Ausharren im Glauben und wiesen sie darauf hin, dass wir durch vielerlei Leiden in das Reich Gottes eingehen müssen. Paulus schreibt den Christen in Philippi hier und uns heute, dass Jesus mit seiner Macht als Herr und Herrscher wiederkommen wird. Und zwar um die, die im Leben hier im Exil, vor allem auch im Leid, auf ihn vertraut haben, vollständig zu retten. Bei seinem ersten Kommen und seit dem ersten Kommen rettet Jesus irdisch gesinnte, sündige und verdammungswürdige Menschen geistlich und rechtlich aus dem Einflussbereich der Welt hinein in sein Reich, das kommen wird. Und in die Gemeinschaft der Kirche, die glaubt. Und bei seinem zweiten Kommen wird Jesus sein Reich ganz aufrichten. Es wird nie wieder weggehen. Es ist unzerstörbar. Es wird sein wie im Himmel, so auf Erden. Und seine glaubende Kirche, die geheiligten Himmelsbürger, werden auch körperlich einen unzerstörbaren Körper bekommen, der ihm gleicht. Paulus hat es an eine andere Gemeinde in Korinth geschrieben, es wird verweslich gesät, unser jetziges Leben, wird erkauft, neu geboren und wird unverweslich auferstehen. Jesus hat als wahrer Gott die Macht, als bester Hohepriester die Position, als treuer Prophet die Verheißung, als endgültiges Opferlamm die Berechtigung, und als wahrer Mensch die Liebe zu uns, um all diese Dinge zu tun. Ich komme zurück zum Beginn meiner Predigt und auch zum Schluss. Sind die Gefahren, die uns die Schlagzeilen angeben, real? Ja, es ist real. Können all diese Dinge unser irdisches Leben zerstören? Ja, in einer Sekunde. Sind meine Ängste vor Leid und Tod berechtigt? Ja. Denn wir als Christen, wir sind Exilanten hier. Und wir wissen, dass die Sünde die Welt korrumpiert hat. Und wir wissen, dass sie nicht so ist, wie sie sein sollte. Können Leid und Tod uns ganz auslöschen, nachdem sie unser irdisches Leben heimgesucht haben? Als Christ, nein. Aber es kommt darauf an, was dein Weltbild ist. Hat Gott dir heute Morgen vielleicht die Augen neu aufgemacht und gezeigt, wie mächtig, schön und wertvoll Jesus Christus ist? Hast du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt, dass er dich geistlich und rechtlich am Kreuz gerettet hat und in Zukunft vollständig auch körperlich retten wird, in seine Gemeinschaft, in die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist und ihm selbst. Willst du überhaupt dahin? Ja? Wenn du dir den Himmel vorstellst, du machst die Augen zu, was kommt als erstes? Ist es die Person von Jesus oder ist es so wie hier, nur ohne andere Menschen und ohne Schmerzen und Leid? Wenn jemand richtig Christ ist, ist das, was als erstes kommt vom Himmel, ist Jesus. Er ist da. Bist du von deinen Fehlern überführt, traurig darüber? Möchtest du, wie der jüngere Sohn im Gleichnis von Jesus, von den verlorenen Söhnen zum Vater zurücklaufen? Bist du heute auch als Christ neu bereit, dein Bürgerrecht hier nach den Maßstäben Gottes und mit seiner Hilfe durch seinen Geist entschieden und in Freude neu auszuleben? Möchtest du dabei Hilfe von anderen Christen annehmen, dir in deinem Leid Mut zusprechen lassen, dich korrigieren lassen, deine Heiligung verantwortlich evaluieren lassen? Oder denkst du dir vielleicht gerade, nee, so ein Schwächling wie die bin ich nicht. Ich mache mich doch vor so fremden Leuten hier nicht seelisch nackig. Ne? Oder das mit dem Jesus, das ist zu einfach. Das ist zu einfach, um wahr zu sein. Überleg's dir, das ist meine Aufforderung an dich. Dein Weltbild wird offenbar werden, so oder so. Martin Luther teilte das Weltbild von Paulus, weil er ihn gelesen hat. Und er wusste auch, wie vergesslich unsere Gehirne und wie ablenkbar unsere Seele ist und wie vergänglich unser Leben ist. Er hat eine Tochter verloren. Er konnte ihr nicht helfen. Sie ist einfach gestorben. Und er hat trotzdem Lieder wie dieses geschrieben, ein feste Burg ist unser Gott. Und die letzte Strophe von dem Lied heißt, das Wort sie sollen lassen starren und kein Dank dazu haben. Das heißt, das, was in der Schrift steht, das gilt. Da gibt es nichts dran rumzudeuteln. Er, Jesus, ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Ne? Der Plan ist nicht die Zukunft, sondern das ist das Schlachtfeld. Jesus geht vor uns her auf dem Schlachtfeld mit seinem Geist und Gaben. Nehmen Sie, die bösen Mächte, den Leib, gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben es keinen Gewinn, also es bringt ihnen nichts, denn das Reich muss uns doch bleiben. Ich bete noch kurz zum Abschluss. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Kraft deines Heiligen Geistes, der dein Wort benutzt. Ich danke dir, dass du uns liebst, dass du uns auf den richtigen Weg führen willst, dass der richtige Weg der ist, dich zu kennen und deinen Sohn Jesus Christus, den du für uns gesandt hast. Danke, dass wir als Christen eine Gemeinschaft haben werden mit dir, die alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Danke, dass unsere Bürgerrechte im Himmel unzerstörbar sind, dass sie viel größer sind als unsere Menschenrechte, obwohl die auch gut sind. Aber hilf sie uns in Perspektive zu setzen. Vater, ich bitte dich, dass du uns korrigierst, dass du uns lenkst, dass du uns führst und dass du uns auch in all diesen Schlagzeilen mehr lenkst auf dein Wort, das die Wahrheit ist und weg von diesen Schlagzeilen. Denn deine Realität und das, was kommen wird, die Wiederkunft von deinem Sohn Jesus Christus, ist viel, viel, viel realer als das, was wir heute sehen und was uns beeinflussen will. Vater, bitte segne uns und verschließe die Worte deines Wortes in unserem Herzen. Amen.